Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und jetzt begrüßen Sie Silvia Richter und Christian Nemeth.
Schön, Sie wieder auf unserem Kanal begrüßen zu dürfen. Ich darf Sie zu einem weiteren Ausblick auf die Kapital- und Finanzmärkte im Rahmen unserer Podcast-Reihe Kapitalmarkt mit Weitblick ganz herzlich willkommen heißen. Ostern ist vorüber, das erste Quartal auch bereits abgeschlossen und ich freue mich, dich, lieber Christian, wieder bei uns zu haben. Herzlich willkommen.
Ja, danke Silvi. Ich freue mich auch, dass wir uns wieder ein bisschen austauschen können.
Wunderbar. Christian, ich möchte halt gleich mit dem Status quo beginnen. Rund um den Globus habe ich das Gefühl, eilen die Aktienindizes derzeit von Allzeithoch zu Allzeithoch. Das Gold befindet sich auf einem sehr hohen Niveau. Ölpreis zuletzt auch deutlich gestiegen. Bitcoin, hat man das Gefühl, schließt sich diesem Trend etwas an. Was passiert da jetzt gerade an den Märkten?
Ja, du hast vieles angeschnitten, liebe Silvi. Es ist im März tatsächlich einiges passiert. Mhm. Und versuchen wir das mal ein bisschen einzuordnen, Bitte. Weil daraus, glaube ich, leitet sich ja dann auch die Strategie für die nächsten Wochen ab.
Bitte, danke schön.
Fangen wir mit den Aktien an. Ja, wir haben auch im März wieder steigende Kurse gesehen an den meisten Börsen. Das ist, wenn man sich jetzt anschaut, Europa, Amerika, das fünfte Monat hintereinander im Plus. Ja, das ist ein schöner Trend.
Genau, wir haben im Oktober letzten Jahres diese massiven Einbrüche gehabt.
Genau.
Und dann ist es in einer Tour durchgegangen.
Und seit November geht es in einer Tour nach oben. Schön. Und das ist wirklich ein sehr schöner Trend. Was sind die Gründe dafür? Ich würde sagen, es ist schon dieses Vorausblicken ein bisschen, Unternehmensgewinne sollten im weiteren Jahresverlauf sich verbessern. Es ist schon natürlich auch immer die Frage Inflation und Notenbanken, da sollte man auch drauf eingehen ein bisschen. Aber insgesamt muss man sagen, auch die Volatilität sehr niedrig am Aktienmarkt. Es gibt im Vergleich zur eigenen Historie deutlich weniger Stress am Aktienmarkt als am Anleihenmarkt. Die sind ja natürlich stärker direkt durch das Inflations- und damit auch die Notenbankgeschehen natürlich beeinflusst. Aber trotzdem, also es war auf der Aktienseite ein sehr, sehr positiver Monat. Auf der Anleihenseite eher ein bisschen seitwärts gerichtet, muss man ein bisschen anschauen, je nach Region. Mhm. Aber insgesamt sind hier die Trends weniger stark ausgeprägt, ja. Dafür bekomme ich aber auch mehr laufende Rendite, ja, als noch vor 12, 18, 24 Monaten. Das ist halt so das Thema. Und wenn man dann schaut, was sind jetzt so die aktuellen Treiber, auch im März, viel passiert, auch was Inflation, Notenbank betrifft, ist zwar ein Dauerthema, aber es hat auch wirklich jetzt hier auch konkret Entscheidungen gegeben, allen voran für viele überraschend die SNB, die Schweizer Nationalbank.
Die waren die Ersten.
Die waren die Ersten, ja. Also von den Großen, die man so beobachtet, waren sie die Ersten, die gesenkt haben. Und zwar doch etwas überraschend. Wir hätten damit auch eher im weiteren Jahresverlauf gerechnet. Wir hätten nicht gedacht, dass sie die Ersten sind.
Okay.
Und sie haben doch von 1,75 auf 1,50 reduziert, haben auch ihren Inflationsausblick für Anfang 25 auf eine Inflation von 1 bis 1,2 in dem Bereich reduziert. Das sind Werte, von denen können wir nur träumen.
Ich wollte gerade sagen, das wünschen wir uns herbei.
Ja, in Österreich vor allem, aber auch in der gesamten Eurozone, da sind wir noch weit weg. Ja. Und wir haben schon damit gerechnet, dass auch die SNB senkt, aber es ist nicht so, dass die jetzt den extremen Druck gehabt hätten. Mhm. Aber angesichts dieser Inflationsprognose und auch am aktuellen Rand, die sind jetzt doch auch in die Teuerungsrate seit Juni 2023 liegt unter 2%. Also es ist praktisch im Zielband. Und deswegen hat die SNB entschieden, hier etwas unterstützender zu gehen. Es ist jetzt nicht so, dass die jetzt aufs Gaspedal treten, sondern es ist ein monetär jetzt neutraleres Umfeld. Und ich glaube auch nicht, dass da jetzt extrem viel Druck ist, dass wir da jetzt sofort wieder was sehen werden. Man muss auch bedenken, dass der Franken seit Jahresanfang doch auch um 4% abgewertet hat. Das ist ja eher eine ungewöhnliche Entwicklung. Ich glaube auch nicht, dass man sich jetzt Sorgen machen muss, dass der Franken eine Weichwährung wird. Also das Risiko haben wir nicht. Aber nach diesem starken Run auch auf den Schweizer Franken und auch jetzt mit dieser Zinsentwicklung sieht man, also auch hier gibt es Bewegung. Ja? Mhm. Also die SNB ist die erste, die hier wirklich auch geliefert hat. Und wenn man so ein bisschen auch schaut, was heißt das jetzt? Also unsere Prognose ist, dass wir im zweiten Quartal, wo wir jetzt gerade starten, auch von Fed und EZB, also von den US-Notenbanken US-Notenbank und auch von der Europäischen Zentralbank was sehen werden.
Okay.
Meiner Meinung nach, ich glaube, dass beides im Juni stattfinden wird. Das ist meine Prognose. Damit wäre die EZB auch einen Tick um ein paar Tage dann früher als die amerikanische Notenbank. Ich glaube, vielleicht auch prestigemäßig wäre das mal nicht schlecht, dass die EZB mal vor der amerikanischen Notenbank mal was macht und nicht immer nur hinterherläuft. Ich glaube, was die Amerikaner schon auch dann Richtung Herbst dann auch bewegen wird, ist Vorwahlperiode. Das spielt immer so ein bisschen mit. Das ist jetzt nicht einer der wesentlichen Treiber. Es geht um Inflation, es geht um Beschäftigungsentwicklung etc. Aber gerade in dieser Vorwahlperiode möchte natürlich auch die Notenbank unabhängig sein, sich nicht in den Wahlkampf einmischen. Und deswegen glaube ich auch, dass es vom Timing her auch aus dem Gesichtspunkt nicht schlecht wäre, wenn die im Juni beginnen würden, dann haben sie mal einen Schritt gemacht. Es kann dann niemand der Kandidaten sagen, na Moment, kurz vor der Wahl passiert das dann vielleicht ein bisschen unvorhergesehen oder es ist ein Wechsel in der Richtung. Und deswegen glaube ich, dass das angezeigt ist, dass das im Juni auf beiden Seiten passieren wird. Ja. Und um die Notenbanken abzuschließen, muss man auch dazu sagen, Japan hat sich auch bewegt und es war ja die einzige von den großen Notenbanken, die ja bis dato nichts gemacht hat nach oben. Ja,
genau.
Die haben ja diesen Zinsanhebungszyklus ja komplett ausgelassen und da war schon sehr viel Druck auch am System und jetzt ist es passiert, dass man also hier auch diesen, sagen wir mal, ein bisschen eine neutralere Positionierung eingegangen ist und hat hier den Leitzins von -0,1 auf diese Range 0 bis 0,1 entsprechend angepasst. Ja. Mhm. Und das ist schon auch bemerkenswert, weil das ist wirklich auch nach langer, langer Zeit ein Zinsschritt von der japanischen Notenbank. Das ist die erste Leitzinserhöhung seit 2007.
Ich wollte gerade fragen, wann da die letzte dann war, aber ja, das ist tatsächlich so.
2007, okay. Ja. Also das muss man auch ein bisschen in diesem Kontext ein bisschen dann einordnen. Japan hat ja immer mit Deflation gekämpft und nicht mit Inflation, aber es ist so, dass auch hier die Preise beginnen zu steigen oder jetzt in den letzten 2 Jahren gestiegen sind. Und das hat dazu auch geführt, dass die japanische Notenbank sich hier auch bewegt hat. Ja? Also man kann sagen, jetzt seit bald 2 Jahren liegt die Inflation über diesem angestrebten Ziel von 2%. Es gibt auch jetzt einen Bericht von der größten Gewerkschaft in Japan, dass die Tarifverhandlungen dieses Jahr um über 5% steigen werden. Also man sieht auch hier, also das ist jetzt nicht nur ein Einmaleffekt und ich glaube, dass das durchaus auch angezeigt war, dass man von dieser als letzte Notenbank mit diesem Negativzinsumfeld, ja, wir können uns das ja gar nicht mehr vorstellen, ja, also wir haben das schon lang vergessen wieder, ja, wo wir herkommen. Und ich glaube, dass das auch ein gutes Zeichen ist, nämlich in Richtung Normalisierung. Ja. Das heißt, der Trend geht dorthin, dass die großen Notenbanken, die viel gemacht haben auf der Zinserhöhungsseite, die Fed, die EZB, Bank of England senken werden im heurigen Jahr. Die SNB hat es vorgemacht und die Japaner auch jetzt wieder in einem normaleren Bereich sind. Mhm. Ja.
Gehen wir weiterhin von circa 2 bis 3 Zinsschritten jetzt seitens der Fed oder EZB in diesem Jahr aus?
Okay. Ja. Ja, also das ist so unser Szenario. Da waren schon mal wesentlich mehr eingepreist.
Genau,
ja, haben wir drüber gesprochen. Mhm. Ja, das ist Geschichte. Man muss auch sagen, die Inflationsentwicklung ist hartnäckig. Sie ist zurückgekommen in den Gesamtinflationsraten in den meisten Ländern, die wir beobachten. Aber diese Inflationstrends, die aus dem Arbeitsmarkt kommen, die vor allem den Dienstleistungssektor beschäftigen, das ist sehr hartnäckig, ja. Also der Arbeitsmarkt ist weiterhin robust. Man sieht, es verbessert sich jetzt als Arbeitgeberseite zum Vorteil, aber das ist graduell. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir, glaube ich, auch wirtschaftlich uns vor einem extremen Anstieg der Arbeitslosigkeit fürchten müssen. Aber das bedeutet weiterhin natürlich auch Druck auf die Lohnpreisentwicklung. Und das ist natürlich der wesentliche Faktor in den Kerninflationsraten. Das muss man auch dazu sagen. Und da brauchen wir schon noch Entspannung. Ja. Das wird kommen, aber es ist schon etwas zäher. Ja, man spricht ja da immer von Sticky Inflation. Und ich sehe das in gewissen Elementen. Inflation kann man ja in unterschiedlichste Teilkomponenten zerlegen. Und gerade was Arbeitsmarkt betrifft, muss man aufpassen, dass da halt auch hier diese positive Entwicklung Richtung Normalisierung, dass wir nicht wieder Kollektivvertragsabschlüsse haben, die exorbitant hoch sind, die das dann ausgleichen müssen, dass wir da in die richtige Richtung gehen. Aber es ist zäh. Du hast auch angesprochen Gold.
Genau,
ja, Gold, du hast auch Öl angesprochen und Bitcoin. vielleicht sollte man da auch noch einen Blick drauf werfen.
Bitte darum.
Also Gold ist hat einen fulminanten Monat hingelegt, muss man auch dazu sagen. Ja, also es ist ja ein bisschen so über den Jahreswechsel da vor sich hingetümpelt. Ja, und war da so in dem Bereich 2000, 2050. Ja, und das ist im März mal raufgeschossen auf 2,2. Und man, wir sind jetzt Anfang April, aufgrund der Osterfeiertage zeichnen wir ein paar Tage später auf. Wir haben auch die Marke kurzfristig von 2300 für die Unze berührt oder geknackt. Ja. Das ist schon spannend. Natürlich spielen da ein bisschen die vielleicht veränderten Zinsprognosen auch ein Thema. Ja, aber das sollte an und für sich jetzt nicht so der Gold-Support sein. Was wir beobachtet haben, ist, dass sehr viel Nachfrage auch von den Notenbanken kommt, also strukturell getrieben, wobei man sagen muss, die Notenbanken sind schon preissensitiv in der Vergangenheit gewesen, die kaufen dann auch nicht um jeden Preis. Ja. Deswegen ist unsere Erwartung, dass dieser enorme Zug im Gold in sehr kurzer Zeit auch zu Gewinnmitnahmen führen könnte. Ja. Also mittelfristig kann es durchaus weitergehen, aber ich glaube, dass nach so einem, in ein paar Wochen doch deutlichen Anstieg, sollte man ein bisschen aufpassen, ja, sollte man ein bisschen vorsichtiger sein. Ja. Was schon noch ein Thema ist, du hast auch den Ölpreis angeschnitten, was wir jetzt sehen, ist durch diese geopolitischen Spannungen jetzt auch Israel-Iran, das ist etwas, was man im Ölpreis sieht. Wir waren in der Sorte Brent jetzt über 90, ja, pro Fass, 90 US-Dollar pro Fass. Und das ist, glaube ich, schon noch so ein bisschen ein Indiz. Es ist eingepreist, dass wir lokale Konfliktherde haben im Moment. Mhm. Ja. Aber es ist nicht eingepreist, zum Beispiel jetzt auch diese ganze Israel-Geschichte, dass es hier zu einer weiteren Eskalationsstufe geht, die damit auch den Ölexport aus der Region in andere Länder massiv beeinflussen würde, behindern würde. Das ist nicht eingepreist. Und wir sehen das am Ölpreis, wir sehen das am Gold, wir sehen das aber auch in Tagesschwankungen am Aktienmarkt. Wenn man jetzt die ersten Tage im April anschaut, ist doch deutlich mehr Bewegung nach oben und nach unten. Wir haben also in den letzten Tagen Gewinnmitnahmen gesehen, dann plötzlich wieder eine Erholungsrallye und durch diese sagen wir mal ein bisschen stärkere geopolitische Risikosituation, diese höhere Risikosituation, dann auch rasch wieder ein Abkühlen der Stimmung. Ja. Ich glaube, man braucht sich davor nicht fürchten, aber es zeigt, was ist im Markt drinnen eingepreist, ja, regionale Konfliktherde mit ihren allen negativen Auswirkungen, ja, das ist drinnen im Preis, aber eine weitere Eskalationsstufe, ein Ausweiten dieser Brandherde, da ist der Markt dann doch zumindest kurzfristig sensibel. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist auch von der Positionierungsseite, wir bestätigen unser leichtes Übergewicht, weil wir sehen, dass die Fundamentalfaktoren gut sind, weil wir sehen, dass die Wirtschaft nicht komplett da niederliegt, auch nach den ganzen Leitzinsanhebungen, die wir vor 12 Monaten, 18 Monaten gesehen haben. Und die wirtschaftliche Entwicklung auch in der zweiten Jahreshälfte sich verbessern sollte. Und deswegen sind wir positiv. Aber es gibt immer wieder dann neue Elemente, die muss man am Schirm haben, die muss man beobachten. Und deswegen würden wir auch nicht zu einer Ausweitung des Risikos im Moment auch in der Positionierung raten. Ja, und das ist auch unser konstruktives Bild, aber jetzt nicht um jeden Preis. Das heißt, ist
unsere wir bestätigen diese leichte Übergewichtung jetzt am globalen Aktienmarkt.
Genau, okay. Genau. Mhm. Und vielleicht, weil wir das auch noch in deiner Einleitung kurz erwähnt haben, du hast Bitcoin angesprochen.
Ja, immer wieder in aller Munde.
Immer wieder in aller Munde an unserer prinzipiellen Haltung, dass es ein Spekulationsobjekt ist und nicht für den langfristigen Vermögensaufbau geeignet ist, daran halten wir fest. Ja.
Auch immer wichtig, das zu betonen.
Absolut, ja. Also wenn jemand spekulieren mag, dann hat er damit ein sehr, sehr interessantes Instrument. Die Volatilität ist enorm, wie man es jetzt auch nochmal angeschaut. Also Bitcoin hat jetzt ja auch wieder einen neuen Rekord im März hingelegt, nach dem historischen Höchststand im Jahr, ich glaube 21 war das, wo wir das letzte Mal das gesehen haben. Aber wir haben jetzt im März einige Tage gehabt, wo die Intraday-Schwankung, also praktisch das Handelsband an einem Tag, an einem Handelstag über 10% war, Richtung 15%. Mhm. Also ich meine, das ist mehr als eine Zwei-Jahres-Marktentwicklung am Aktienmarkt, wo man sagt, ja, also wenn du 2 Jahre hast, so mit 7-8%, sind unsere Kunden zufrieden. Ja. Und du hast Tagesschwankungen zwischen High und Low von 15% an einem Tag. Ja, von den Möglichkeiten, wie man es handelt, abgesehen und dem Risiko, ist es dann irgendwann einmal da. Was hat dazu geführt, dass es auch hier neue Rekorde gibt? Meiner Meinung nach, ich bin jetzt nicht der Bitcoin-Experte, da gibt es Berufene in diesem Segment, muss man dazu sagen, sind zwei Dinge. Erstens haben wir natürlich diese ganzen ETF-Geschichten, dass man auch über ETFs in dieses Segment investieren kann. Das ist zusätzlich Nachfrage. Ja, ist so. Und das zweite ist, jetzt steht im April ja auch das nächste Halving an. Ja, das ist ja auch immer ein eher selteneres Event. Wenn man sich anschaut, Bitcoin-Einführung 2009, dann hat es also eher so im 3-4-Jahres-Rhythmus immer diese Verringerung der neu zu produzierenden, zu rechnenden Bitcoins gegeben. Ja, das letzte war 2020 im Mai und aller Voraussicht nach passiert das jetzt im April. Ja, und um diesen Dreh herum ist auch immer stärkere Volatilität. Ja. Also man sieht, es hat sich viel getan, ja, Positives, aber auch natürlich von der Risikoseite. Ja.
Dann sage ich da mal ganz herzlichen Dank für die generellen Einschätzungen. Wir haben uns heute ein bisschen länger um die Kapitalmärkte da jetzt angenommen. Ich möchte trotzdem jetzt noch ein Thema anschließen, weil es mich persönlich sehr, sehr bewegt, und zwar die traurige Nachricht, dass ja auch der Psychologe Daniel Kahnemann vor einigen Tagen verstorben ist.
Das ist richtig, ja.
Er hat als erster Nicht-Ökonom, das hat mich immer damals so fasziniert, den ersten Nobelpreis für das Thema der Verhaltensökonomie bekommen, besser bekannt vielleicht auch unter dem Thema Behavioral Finance. Ich persönlich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde nicht sein Buch vergessen, das ihn ja auch im deutschsprachigen Raum damals sehr bekannt gemacht hat, dieses schnelle Denken, langsame Denken. Er hat uns viele Verhaltensregeln gelehrt. Also ich denke da zum Beispiel jetzt nicht gerne an diese Verlustaversion.
Ja.
Verluste höher zu gewichten als die Gewinne. Zahlreiche verständnisvolle Erklärungen gegeben, wie wir Menschen an den Börsen so ticken. Und ohne jetzt eine Nachrede halten zu wollen, Christian, aber wir haben uns in der Vergangenheit ja immer wieder auch über seine Ausführungen, seine Erklärungen unterhalten. Was bleibt denn dir jetzt am ehesten in Erinnerung, wenn du an Kahnemann denkst?
Also du sagst es, er hat den Nobelpreis bekommen, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, war es 2002, sowas ja. um den Dreh herum.
Kurz nach dem Riesencrash damals.
Ja, und was prägend war und was prägend ist für die Finanzmärkte, ist, dass man den Investor nicht nur als rein rationales Wesen betrachten darf. Und ich glaube, das ist gerade für uns im Private Banking wichtig.
Wahnsinn.
Es geht um Emotionen. Ja. Veranlagung ist ein Thema, das alle Menschen zutiefst auch emotional berührt. Da geht es um ganz wesentliche Dinge, ähnlich wie Gesundheit.
Absolut, ja.
Und ich glaube, dass viele seiner Theorien dazu geführt haben, dass man ein bisschen anders darüber denkt, wie sich die Menschen verhalten. Ja, man hat das in unzähligen Experimenten gemacht. Ja, die sind alle sehr witzig. Du hast das Buch angesprochen. Ich glaube, das haben viele im Schrank. Wenige haben es gelesen. Das ist so ein Wälzer mit 600 Seiten. Ich kann es nur jedem empfehlen, zumindest die ersten 150 Seiten mal in die Hand zu nehmen.
Und die letzten.
Ja, wenn man so weit kommt, ja, ist es spannend, ja. Aber es ist wirklich etwas, also man kann nicht von diesem Homo economicus immer ausgehen. Ich glaube, man kann sich selber bei der Nase nehmen. Verluste tun mehr weh, als man sich an Gewinnen freut. Das sollte mal jeder irgendwo beherzigen. und dann vielleicht nicht zur Unzeit dann genau an Plätzchen machen, wie wir immer so schön sagen, da muss man wirklich aufpassen. Und
oder aus Angst vor Verlusten gar nicht investieren.
Das ist es. Und ich glaube, das muss auch unsere Verantwortung sein, hier auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und ein Bonmot, das mir immer einfällt, ja, das glaube ich auch in dem Buch drinnen ist, ist diese Baseball- und Schlägergeschichte.
Ja, die ist drinnen.
Ja, also okay, also dann frage ich dich, also wenn ich das richtig mir zurückerinnere, also ein Baseball und ein Schläger kosten zusammen $1.10.
Mhm.
Der Schläger kostet $1 mehr als der Ball.
Mhm.
Wie viel kostet der Ball?
Jetzt musst du mir helfen.
Also die meisten sagen 10 Cent.
10 Cent, ja. Alles klar.
Und das stimmt leider nicht. Ja. Und ich löse es jetzt nicht auf. Ja. Man kann es entweder mathematisch mit einer Formel, also die ihren Kindern gerade Nachhilfe geben müssen bei der nächsten Schularbeit, mathematische Gleichungen, man kann das so aufstellen. Wenn man ein bisschen logisch nachdenkt, kommt man auch drauf. Und wenn jemand Unterstützung braucht und nicht ins Internet einsteigen will, dann soll er uns eine E-Mail schicken. Wir lösen es dann gerne auf.
Oder die
Aber
Auflösung.
Es ist nicht 10 Cent. Ja. Und man denkt sich immer, ja, kostet $1 mehr, ans 10,
ja,
also ist es 10. Das ist leider falsch. Und das ist das Problem.
Mhm.
Diese Theorie war ja, du denkst mit dem Unterbewusstsein und kalkulierst nicht so, weil es kostet ein Vielfaches an Energie. Und wenn man das den ganzen Tag machen müssen, dann hätte man einen Kalorienverbrauch, das würde man nie decken können. Ja? Und es geht viel aus diesem Unterbewusstsein, aus diesem schnellen Denken, was aber nicht wirklich das logische Denken ist, wo halt viel Kapazität verbraucht wird. Und dann entstehen aber diese falschen Ergebnisse, genauso wie mit den 10 Cent für einen Boy, die leider nicht stimmen.
Also gut, wir werden das Ergebnis dann im nächsten Podcast vielleicht.
Wenn jemand großes Interesse dran hat und da an dem Rätsel knobelt, der soll uns kontaktieren, anrufen. Wir stehen zur Verfügung.
Dann danke ich dir für das Teilen dieser doch auch sehr erheiterten Momente, wenn man sich mit ihm ein bisschen beschäftigt. Für alle, die sich, wie gesagt, einlesen wollen, darf ich den Titel nochmal wiederholen. Schnelles Denken, langsames Denken, eben von Daniel Kahneman. Letztens habe ich ein Buch von Murakami empfohlen. Jetzt ist es der Kahneman mal sehen.
Wir werden bald zum Literaturpodcast.
Ja, why not? Man kann das eine mit dem anderen gut kombinieren.
Nein, wir bleiben bei dem, was wir uns auskennen.
Wunderbar.
Wobei, du bist ja sehr belesen. Ja.
Auch du. Ja, wie auch immer, meine Damen und Herren, wir sind am Ende des heutigen Podcasts. Wir hören einander dann wieder im Wonnemonat Mai. Christian und ich wünschen eine schöne, eine gesunde Zeit. Danke für Ihre Zeit. Auf ganz bald. Auf Wiederlurger. Grüezi wohl. Herzlichst Ihre Silvia Richter.
Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Inhalte sind allgemeiner Natur und stellen keine Anlageberatung, sonstige Empfehlung oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf www.zkb-oe.at.